Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder aus dem Forsthaus-Büro. Ich sitze wieder an meinem Schreibtisch, schaue aus dem Fenster auf die schönen alten Bäume und möchte heute mit euch die aktuellen Nachrichten aus Wald und Umwelt besprechen. Ja, was haben wir denn da? Da haben wir das Thema Biodiversität bzw. Artenvielfalt in den Böden. Das ist jetzt durch die Presse gegeistert, rauf und runter. Eine Entdeckung aus der Schweiz, da haben Forschende mal verschiedene Studien ausgewertet und Datensätze und festgestellt, aha, man hat bisher gesagt, im Boden sind 25% aller Arten auf diesem Planeten und es sind tatsächlich 59. Das ist ja schon mal interessant, dass unter unseren Füßen viel mehr Artenvielfalt ist als über unseren Füßen. Und da treten aber jetzt in vielen Pressemeldungen Verwechslungen auf, weil da wird ständig Artenvielfalt und Biodiversität durcheinander geworfen. Das ist nicht gut, weil Biodiversität ist viel mehr als Artenvielfalt. Also Artenvielfalt, klar, ne? Nashorn, Kamel, Giraffe, Amsel und so weiter, alles verschiedene Arten. Biodiversität heißt Arten plus, was machen die eigentlich miteinander? Und dass das was ganz anderes ist, das können wir uns mal angucken, wenn wir immer in die Welt der Atome und Elemente gehen. Also ein einfaches Beispiel, wir haben zwei Elemente, Wasserstoff und Sauerstoff, das sind zwei Gase. Und wenn wir die zusammenwerfen, miteinander reagieren lassen, dann kriegen wir Wasser und Eis und lauter wunderbare Dinge, die mit den Ausgangskomponenten in ihrer Eigenschaft gar nichts mehr zu tun haben. So ähnlich ist es übrigens auch mit unserem Körper, ne, wenn wir bei den Elementen bleiben. Unser Körper, der menschliche Körper, ist zu 99% aus nur 6 Elementen zusammengesetzt. Also Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium, Phosphor, so, dann kommen noch 11 Spurenelemente dazu. Und das war's. Und daraus entsteht was ganz Wunderbares, nämlich ein Mensch. Ja, man sieht, das hat mit den 6 Elementen nicht mehr viel zu tun, würde ich mal sagen. Und so ähnlich ist es bei der Biodiversität oder noch viel komplizierter, weil Arten machen etwas miteinander. Ja, also wir sehen es in unserem eigenen Körper, ne, dass Bakterien ganz wichtig sind. Bakterien in unserem Darm, die zum Beispiel Hormone ausstoßen, unsere Stimmungen bestimmen. Ne? Also da entsteht wieder was ganz anderes. Und so ist es eben auch in Wäldern, wenn Bäume mit Bakterien, mit Pilzen zusammenarbeiten. Da wird recycelt und erschlossen und geholfen und niedergemacht und insgesamt aber das System ständig verbessert. Und das führt dann dazu, dass die alle zusammen, das kann keiner alleine, die alle zusammen zum Beispiel das lokale Wetter machen. Also nicht nur beeinflussen, sondern teilweise sogar machen. So, und das ist biodivers, ne? Also das ist Biodiversität. Das sind einzelne Arten und wenn wir die alle zusammenschmeißen, und in so einem Wald sind das ja, so genau weiß das keiner, also es werden über 1 Million sein, schmeißen wir die alle zusammen und dann machen die alle so viel miteinander, weil die das alle gemeinsam wollen, dass die es zum Beispiel kühler machen durch Wasserverdunstung, dass sie es regnen lassen, dass die Tiefdruckgebiete erzeugen. Ja, also nur mal als Beispiel, wie machen die das? Die Bäume verdunsten Wasser. Bei der Wasserverdunstung kühlt es und der Wasserdampf fängt über den Wald. Gleichzeitig stoßen die Bäume Kohlenwasserstoffe aus, aber auch Bakterien, die auf der Blattoberfläche sitzen. Aha, da kommen die nächsten Arten ins Spiel. Die steigen mit auf in die Wolken, sorgen dafür, dass sich mehr Eiskristalle bilden und es regnet in den Wald zurück. So, also das kann zum Beispiel, können zum Beispiel Arten miteinander machen. Das ist Biodiversität. Ja, und solche Ökosysteme, solche Netzwerke können auch zwischeneinander, also mehrere Netzwerke sich untereinander so beeinflussen, dass wieder etwas Neues entsteht. Also ich sage mal, ein Beispiel ist der Regen in Nordchina. Ich habe gerade beschrieben, wie unsere Wälder Regen erzeugen oder global machen Wälder das ja. Und durch die Erdrotation driften diese walderzeugten Regenwolken so in einem Zyklus von 5 bis 6 Monaten bis nach Nordchina, regnen dort endgültig ab und versorgen dort das Netzwerk. Also das dortige Netzwerk in Nordchina hängt von unserem europäischen Waldnetzwerk ab. So sind zwei Netzwerke wieder verknüpft. Auch das ist Biodiversität, dass Netzwerke voneinander abhängig sind und miteinander Dinge schaffen. Und das ist im Naturschutz übrigens teilweise nicht so richtig verstanden. Dort konzentriert man sich auf den Erhalt, also häufig noch, auf den Erhalt einzelner Arten. Und eigentlich geht es ja um den Schutz der Biodiversität und das können nur Ökosysteme sein. Also einzelne Arten, ich sag mal ein Beispiel, dass der Auerhahn, das ist, oder Auerhuhn, ist eine Wildhuhnart, die in Skandinavien zum Beispiel vorkommt, also in diesen Taiga-Wäldern, diesen nördlichen Nadelwäldern. Und die gibt es in so ein paar Reliktvorkommen auch in den Alpen oder zum Beispiel auch im Schwarzwald. Ne? Und dann wird um dieses hier, um dieses Auerhuhn gekämpft. Das kann man ja tun, keine Frage. Aber dass das Auerhuhn sich überhaupt in Deutschland etwas weiter ausbreiten konnte, das lag eher am Mittelalter. Da hat man die Wälder stark aufgelichtet, da hat man die brutal genutzt. Die sind völlig ausgemergelt gewesen, die Wälder. Und dann haben sich da Heidelandschaften ausgebreitet. Warum haben sich Heidelandschaften ausgebreitet? Weil die Schafe und Ziegen alles abgefressen haben, bis auf das Heidekraut, Wacholder, Ginster, sowas haben die stehen lassen. Das hat sich ausgebreitet. Das sah dann so ein bisschen aus wie die Lüneburger Heide. Und da fühlten sich diese Wildhühner super wohl, obwohl das eigentlich von Natur aus Buchenurwälder sind. Dunkle, biomassereiche Wälder, in denen diese Hühner gar nicht leben können. Wie gesagt, die leben ja eigentlich im hohen Norden oder eben in den Alpen. So, die sind aber jetzt auch in die Mittelgebirge in Deutschland, da konnten sie sich ausbreiten, da sind die dann eben wieder verschwunden im Laufe der letzten ein, zwei Jahrhunderte. Und die möchte man aber unbedingt zum Beispiel im Schwarzwald erhalten, wo man sagt, ja, das kann man tun, aber dafür wird Wald umgestaltet. Also man greift massiv in ein Ökosystem ein und ramponiert damit die lokale Biodiversität. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso, aber vielleicht verbessern die ja auch die Biodiversität, also klar, A, weiß man das nicht, aber B, kann man relativ sicher darauf schließen, dass das schädlich ist, weil diese Natur dort, diese ganzen Arten, die miteinander arbeiten, die pendeln sich auf ihren Idealzustand ein, wenn sie miteinander arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich eingreife, ist das eine Störung. Das ist immer eine Störung in einem Ökosystem. Störungen müssen übrigens nicht schlecht sein. Also Störungen sind die Treiber der Evolution. Das sind Stressfaktoren. Unter Stress wird ein System robuster im besten Fall. Aber wir sind ja gerade dabei, das sowieso kräftig zu stressen. Ne? Also ich sage mal Klimawandel, die harte Landnutzung. Auch im Schwarzwald sind ja viele Fichtenplantagen angelegt worden. Also ist der Wald eh schon schwer zusammengeschossen. Und jetzt gibt man dem nochmal richtig eins auf die Mütze, lokal, um den Auerhahn oder das Auerhuhn zu retten. Wie gesagt, kann man machen, aber ich glaube, man sollte im Schwarzwald eher darum kämpfen, dass die alten ursprünglichen Buchen- oder Buchenweißtannen-Urwälder wieder zurückkommen können, indem man sie einfach lässt. Nochmal, man kann Wald nicht machen, man kann auch Biodiversität nicht machen. Dazu müsste man sie ja verstehen und wir verstehen sie nicht. Und wie unverstanden das ist, da gibt es zum Beispiel auch eine Forschung an Pilzen, ich zeige das vielleicht mal. Also man hat ein sehr, sehr eingeschränktes Forschungssetting gemacht und also wir gucken uns so einen ganz winzigen Ausschnitt des Waldes an, beziehungsweise einer Baumart. Da kommen wir gerade drauf. Diese Studie, die hat sich mit Pilzen beschäftigt und zwar die in Kirschbäumen, starke Einschränkung, und zwar in Deutschland, nächste Einschränkung, Krankheiten des Holzes verursachen. Also Krankheiten, nächste Einschränkung, also nur Pilze, die an Kirschbäumen in Deutschland Krankheiten verursachen, und zwar Krankheiten des Holzes. Also es ist eine vierfache Einschränkung, dass man einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt sich anschaut. Und in diesem kleinen Ausschnitt, den man sich angeschaut hat, hat man gefunden 82 Pilzarten und möglicherweise noch 20 andere. Also ganz genau, da gibt es so verschiedene Untersuchungsmethoden, wo es eine gewisse Unsicherheit gibt. Also vielleicht sind es auch noch 20 Arten mehr gewesen und zusätzlich rund 70 Arten, die man gar nicht kannte. Also man hat 82 bekannte Arten entdeckt, 20, wo man nicht ganz sicher ist, noch obendrauf, also wahrscheinlich über 100 Arten und 70 noch dazu, die man nicht kannte. Wo man gar nicht weiß, was ist das, was macht das? Und das nur in Kirschholz. Und das sind ja nur Zufallsfunde, weil man einfach gesagt hat, wir gucken uns jetzt mal Kirschholz in Deutschland an, was verursacht dort Krankheiten. Irre. Und da sieht man, wow, also in Summe, ne, grob bis zu 170 Arten nur an Pilzen, die da miteinander werkeln. Und kein Mensch weiß genau, was sie da tun. Und wenn wir so durchgehen durch unsere Wälder, dann kann man grob sagen, dass wahrscheinlich 90% aller Arten noch gar nicht entdeckt sind. die meisten davon sicher Pilze und Bakterien, aber nicht nur. Also wir haben zum Beispiel auch, jetzt, das war ja letztes Jahr in Deutschland, diese Studie, wahrscheinlich alleine unter den, was war es genau, es waren 4 Zweiflüglerfamilien, die man untersucht hat, bei Insekten, nämlich Trauer-, Gall- und Zuckmücken und Buckelfliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste vorher gar nicht, dass es Buckelfliegen gibt. Und allein da hat man rund 2000 oder schätzt man aufgrund dieser Untersuchung, das war eine Studie aus Süddeutschland, einem relativ kleinen Gebiet, dass es alleine da noch 2000 unbekannte Arten gibt. Also bei diesen Insektenfamilien. Also wo man sagt, okay, also da draußen brummt es in Bezug auf Artenvielfalt und nochmal, die daraus entstehende Biodiversität ist nochmal unglaublich viel größer. So, lange Rede, kurzer Sinn, was machen wir da draus? Wir machen da draus Folgendes, wir müssen mehr Lebensräume schützen und zwar großräumig. Auch dazu ein Beispiel. Man könnte jetzt sagen, okay, jeder Quadratmeter zählt, ja, das stimmt auch. Ja, also für Bakterien ist eure Handinnenfläche, eure rechte Handinnenfläche ist ein eigenes Biotop, genauso wie eure linke Handinnenfläche. Das ist ähnlich wie bei Kirschholz, bei euch ist auch und bei mir natürlich auch sehr, sehr viel los. Und wir können natürlich sagen, also diese rechte Handinnenfläche ist für diese Bakterien, die dort leben, ist das die Welt. So, das ist ein kleines Biotop, wenn man das schützt, ne, indem man nicht zu oft die Hände wäscht. Ab und zu ist natürlich schon, also ich mache es, muss auch zugeben, ich mache es leider auch viel zu oft. Meine Hände sind immer ganz trocken, weil wir Tiere haben. Ich bin viel im Wald unterwegs, also ich wasche mir bestimmt, weiß ich nicht, mindestens 10-mal am Tag die Hände. Nee, wahrscheinlich 20-mal. Ist nicht gesund, ich weiß, aber naja. Gut, auf jeden Fall, die werden ganz schön malträtiert. Also wenn ich wollte ja nur drauf aus, dass die Handinnenfläche, die Größe alleine schon, das wäre schon ein Schutzgebiet für diese Bakterien. Ne? Es gibt aber Tierarten, die brauchen natürlich viel größere Schutzgebiete. Also ich sag mal, Wolfsrudel, ne, wenn man das schützen will, dann braucht das ein Revier, in dem es leben kann von 200, 300 Quadratkilometern. Das ist viel, ja. Es gibt aber auch Tiere, die brauchen noch viel mehr, ne? Wenn wir an Tiere denken, die sehr weit wandern, ne? Also zum Beispiel in Nordamerika die Karibus, das sind dann Tausende von Quadratkilometern, die man bräuchte. Oder wir gehen ins Meer und schauen uns den Walschutz an. Da brauchen wir natürlich Millionen von Quadratkilometern, die geschützt sind, damit die nicht zu schnell wieder aus den Schutzgebieten rauskommen. Die Tiere und dann doch eben vielleicht von Norwegern oder Japanern erschossen werden. Also man sieht, es geht um den Schutz der Ökosysteme und zwar großflächig. Und da gibt es in Deutschland natürlich massiv Nachholbedarf. Jetzt kommen wir aber nochmal auf den Auerhahn zurück. Also was man nicht tun sollte, ist dann in diesen Schutzgebieten noch managen, weil wir es einfach nicht drauf haben als Mensch. Ne? Nochmal, also das pendelt sich alles selber aus. Wir wissen nicht, was das ist und deswegen lassen wir es am besten in Ruhe. Es ist, vor allem, das führt jetzt zur nächsten Frage, was ist ein Mehrwert, ein Auerhahn? Oder ein Pilz. Oder eine Hornmilbe. Das sind so kleine Milben, die sind, erkennt man eigentlich nur mit der Lupe. Das ist vielleicht ein Millimeter groß oder so. Die wuseln da im Laub rum. Und wer würde schon ein Artenschutzprogramm für eine der hunderten bekannten Hornmilbenarten machen? Aber die Leute sagen, geht's noch? Tickst du noch ganz sauber? Wegen einer Hornmilbe zum Beispiel einen Nationalpark einzurichten? Ja, aber für Luchs oder Auerhahn oder so, ne, da kann man sich das schon eher vorstellen. Und da sieht man, wir werten. Wir werten, und das haben wir ganz häufig im Artenschutz, dass wir werten und die besonders sympathischen Tiere, die werden gefördert auf Kosten der Biodiversität, ja, und das andere fällt dann hinten runter. Also man muss natürlich beides machen, gar keine Frage. Und beides heißt, gerade die großen, also die Arten, die sympathisch sind, das sind ja meistens sehr große Arten, meistens auch Säugetiere, und die brauchen halt große Gebiete. Also brauchen wir größere Schutzgebiete. Aber das Thema hatten wir schon mal in einem anderen Podcast. Wir haben noch in den Nachrichten, wo wir ein bisschen reingucken sollten. Das kommt jetzt hier andauernd, und da werde ich auch immer wieder gefragt, dass in Brandenburg 370 Hektar Wald für einen Solarpark gerodet werden sollen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Das ist völliger Quatsch, sollte man nicht sagen. Hohensaaten heißt es, glaube ich. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, es ist Hohensaaten. Das ist wirklich völliger Quatsch. Warum? Also Photovoltaik gehört auf die Dächer, Photovoltaik gehört von mir aus auch entlang von Autobahnen. Es gibt einen neuen Ansatz, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, Photovoltaik in die landwirtschaftliche Fläche zu bringen, indem man die so senkrecht stellt und dazwischen ackern kann. Da kann man dann, das wirft dann auch ein bisschen Schatten, in heißen Sommern auch nicht schlecht, aber also überall so Technik reinzuballern, bin jetzt kein Freund davon. Also ich finde Solar auf Dächern wunderbar. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Dächer in Deutschland noch leer sind, haben wir, glaube ich, noch massig Möglichkeit und müssen nicht 370 Hektar Wald, also 3,7 Quadratkilometer Wald roden für einen Solarpark. Man sagt, Leute, ne, das ist viel zu eng gedacht. Ja, Solarzellen erzeugen dort sehr effektiv Energie. Und wenn man das auf die reine Kohlenstoff, also CO2-Ausstoßgeschichte reduzieren würde, dann schließt das vielleicht gar nicht so schlecht ab. Aber nochmal, Biodiversität geht verloren. 3,7 Quadratkilometer, wir haben eben von der Handinnenfläche geredet, ne? Das ist deutlich kleiner. 3,7 Quadratkilometer abhacken für eine Solaranlage, für einen Solarpark, Leute, das geht nicht. Nochmal, Wälder haben ja ganz andere Funktionen. Das sind erstmal die Horte der Biodiversität, auch der Untermenge Horte der Artenvielfalt und sie erzeugen ein kühles Klima, sie erzeugen Regen. Ne? Das ist doch genau das, was wir im Klimawandel vermissen. Das ist, uns wird es zu heiß, uns wird es zu trocken und dagegen stemmen sich Wälder. Und einfach, weil sie es nicht möchten. Ne? Die machen das ja nicht uns zum Gefallen. Und wenn man die abhackt aus Klimaschutzgründen, dann ist das so ein bisschen so ähnlich, als wenn man einzelne Tierarten auf Kosten der Biodiversität schützt. Hier schützt man vermeintlich, das stimmt ja noch nicht mal, das Klima auf Kosten der Umwelt. Das ist nicht gut. Das sehen wir übrigens aktuell bei der Bundesregierung. Dieser schlampige Umweltschutz, so hat es der Schellenhuber mal genannt vom Potsdamer Institut für Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, ist schlampiger Umweltschutz ist Mist. Sorry. Also schlampig haben wir schon genug gemacht. Wir müssen die Umwelt jetzt vernünftig schützen und das geht nur, indem wir nicht weiter Lebensräume vernichten. Deutschland hat sich ja übrigens in Montreal dazu verpflichtet, innerhalb der nächsten 6,5 Jahre, ja, das geht jetzt ganz schnell, 10% der Landfläche streng zu schützen. Streng heißt, da kann die Natur machen, was sie will. Da haben wir aktuell 0,6% der Fläche, das heißt, die muss fast verzwanzigfacht werden in 6,5 Jahren. Da können wir nicht hingehen und hacken da jetzt Wald für Solaranlagen ab. Baut die Dinger lieber auf die Dächer. Na, wie wäre es dann damit als Vorschrift, dass alle öffentlichen Gebäude zum Beispiel einfach innerhalb der nächsten 5 Jahre so ein Ding auf dem Dach haben müssen? Einige haben es ja schon, viele nicht. Ne? Also da Wald abhacken, das geht nicht. Also das war auch so eine Nachricht, die mich auch gestört hat. Dann haben wir noch eine Nachricht aus dem Wald, dass die Forstämter jetzt aufatmen. Das hat ja viel geregnet. Da ist das mit dem Borkenkäfer nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Warum ist, wie hängt das zusammen? Der Borkenkäfer braucht zwei Sachen. Der braucht es warm und der braucht es trocken. Der braucht es eigentlich gar nicht trocken. Aber wenn es trocken ist, dann können die Fichten, das gibt natürlich auch Borkenkäfer bei anderen Baumarten, aber die Fichte steht hier im Fokus, als häufigste Baumart in Deutschland. Wenn es trocken wird, versagt der die Spucke. Ne, natürlich ist ein Synonym für ihr Harz. Also der Borkenkäfer bohrt sich ein. Normalerweise drückt die Fichte ein Tröpfchen Harz raus. Er säuft den Kerl. Und wenn es zu trocken ist, dann kann die das nicht. Und jetzt hat es ja geregnet. Jetzt haben die Fichten wieder genug Saft und Kraft und können Borkenkäfer so abwehren. Oder könnten, wenn der Regen die einzige Komponente wäre. Aber die Fichten haben ja auch nicht Photosynthese betreiben können. Das heißt, die haben Pause gemacht. Fichten brauchen grob 5 Jahre, um sich von Trockensommern zu erholen. Das heißt, die kommen gar nicht mehr richtig zum Erholen. Wir hatten 2018 ein Trockenjahr, 2019, 2020, 2022. Wir hatten jetzt ein trockenheißes Frühjahr. Also die Fichte ist ständig im Alarmmodus. Und der Borkenkäfer lässt sich jetzt von so ein paar Regenfällen nicht aufhalten. Das wird etwas besser. Also die Fichten, die so an der Grenze sind, die so kurz davor waren, anfällig zu werden, die können sich jetzt noch ein bisschen berappeln. Aber für viele nützt es nichts. Und vor allem, es ist ja auch noch warm genug für den Borkenkäfer. Also der Borkenkäfer, wenn das so jetzt deutlich über 15 Grad ist, dann ist er schön aktiv. Dann kann er sich auch schnell entwickeln. Und der wird sicher noch eine Brut anlegen dieses Jahr. Und das heißt, da wird noch eine Reihe von Bäumen befallen. Also dass diese Regenfälle, die waren gut für den Wald, gar keine Frage. Aber auch das wisst ihr ja aus anderen Podcast-Folgen, dass unsere heimischen Laubwälder auf Winterniederschlag angewiesen sind, viel weniger auf Sommerniederschlag. Also diese Sommerniederschläge, die helfen jetzt diesen Nadelplantagen, etwas besser mit der Borkenkäferplage zurechtzukommen. Aber viel wird das auch nicht nützen. Das verzögert das ein bisschen. Aber ansonsten, der Käfer, wenn der könnte, würde er wahrscheinlich so ein bisschen kichern und würde sagen, Mensch, komm, dann dauert es halt noch ein Jahr länger und dann drehe ich es auf links. Das kriegen die schon hin. Was übrigens, ihr seht mich da so ein bisschen fast ironisch drüber reden, das ist ja alles nicht schlimm. Also ökonomisch ist das ein Riesenproblem, ne, wenn diese Plantagen absterben, aber ökologisch ist das eine Chance. Eine Chance, dass wir endlich mehr heimische Laubwälder zurückbekommen. Und ja, das hat sich noch nicht überall durchgesetzt, aber so ganz, ganz langsam kommt das. Achso, da kommen wir noch vielleicht noch zur allerletzten Meldung, die jetzt immer wieder rumgeistert. Sieht man unter den verschiedensten Aspekten, dass jetzt Leute draußen unterwegs sind. Das sind Freiwillige, das sind aber auch Forstverwaltungen, die jetzt in den frischen Aufforstungen die Begleitvegetation wegrasieren. Ne, das ist nicht gut. Sollte man nicht tun, weil das sind Urwaldbäume, die brauchen eigentlich Schatten. Ne? Also kleine Eichen, kleine Buchen, manchmal sind es blöderweise auch Douglasien oder Roteichen, aber wie auch immer. Das sind Waldbäume, die brauchen es feucht, die brauchen es schattig. Und wenn die Begleitvegetation diesen Job übernimmt, ist es auch gut. Und stattdessen senzt man die dann weg, das ist nicht so gut. Also das sollte man eigentlich nicht tun, weil dann stehen die wieder in der prallen Sonne und sterben schneller ab. Das wird dieses Jahr nicht so auffallen, wenn man so einen Blödsinn macht, weil es halt da jetzt doch viel geregnet hat. Da vertrocknen die kleinen frisch gepflanzten Bäumchen nicht so schnell, aber ansonsten sollte man das nicht tun. Also solange man die von oben noch sieht, nichts unternehmen. Wenn Brombeeren drüber ranken, die kann man mal wegschneiden mit so einer kleinen Schere, aber nicht flächig alles wegmähen. Also das ist nicht gut. Das ist übrigens auch für die Biodiversität nicht gut, die sich da ja auch wieder breit macht. Ne? Da interagieren ja ganz viele Pflanzen, Pilze, Bakterien miteinander und man senzt das da alles wieder runter. Also das geistert jetzt überall durch die Presse. Also wenn ihr sowas vor eurer Haustür habt, unterstützt es nicht, indem ihr da mitmacht. Das gibt ein gutes Gefühl. Ja, wir haben was für den Wald getan und so weiter, aber das macht der Wald schon selber. Ne? Der macht das seit 300 Millionen Jahren selber. Der kriegt das auch immer noch hin. Also das sind auch noch so Meldungen, die durchgegeistert sind durchs Netz. Aber wir schließen vielleicht eben nochmal mit der Erinnerung an die positive Nachricht ab. Deutschland hat sich verpflichtet in Montreal bis 2030, also in 6,5 Jahren, 30% der Landfläche unter Schutz zu stellen. Ein Drittel davon streng. Und das finde ich Wahnsinn. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Wir haben einige tolle Sachen erlebt in den letzten Jahren. Der Wolf ist zurückgekommen, der Biber ist zurückgekommen. Ich habe gerade, stimmt, auch eine aktuelle Meldung, 40.000 Biber in Deutschland. Wahnsinn. Und war zumindest in Westdeutschland vor der Wiedervereinigung ausgestorben. Der Schwarzstorch, der Kolkrabe. Also es gibt ganz, ganz viele Tierarten, die zurückgekommen sind. Zeitgleich sollen Ökosysteme renaturiert werden. Und zwar in einer wirklich irre hohen Prozentzahl. Ich hatte dann einen der Podcasts, wenn ihr das mal nachhören wollt, auch mit Steffi Lemke, der Umweltministerin, darüber gesprochen. Das wird eine Mammutaufgabe, das durchzusetzen. Aber Deutschland hat das unterschrieben, zusammen mit, ich glaube, über 190 Staaten. Also es tut sich was draußen in der Natur. Es passieren einige Merkwürdigkeiten. Ihr seid jetzt hoffentlich auf dem aktuellen Stand. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.